Der Delta Backstage Podcast. Pepper Stars im Interview.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal ein bisschen länger schnacken können mit Paul Wetz. Hallo.
Hallihallo.
Ja, dein Debütalbum ist draußen. Was würdest du denn sagen? Ist es ein Traum oder langsam real?
Es ist schon ein bisschen mehr real als Traum gerade.
Mhm.
Ja.
Du hast,
Jetzt bin ich hier.
Ja, du bist hier und du hast vor allem ja auch eine große Release-Party gefeiert in Berlin, wenn man das gesehen hat, ohne dass man wusste, dass es eine Release-Party ist. Ich muss sagen, ich habe das nämlich erst ohne Ton gesehen bei Instagram, dachte mir so, boah, scheiße, warum war ich bei dieser Party nicht? Hat es sich für dich genauso angefühlt?
Es war wirklich verrückt. Also ich muss sagen, so ein Clubkonzert hatte ich noch nie. Es war zwischendurch mehr Meuterei als Tanzen, was da abging. Und es war auch so schön, weil meine Mutter war zum Beispiel da und sie hat danach auch so gesagt, da war wohl auch eine ältere Dame im Moshpit, die irgendwie so aggressiv abgegangen ist, dass meine Mutter so war, was war da eigentlich los? War ganz besonders für mich, einfach so die Mischung aus einem wilden Konzert und dass da noch Familie am Start war, war echt besonders.
Mhm. Alle meine Freunde sind Träumer, heißt dieses Album. Träumst du denn selber viel oder bist du jemand, der geht morgens schlafen, wacht morgens auf und denkt sich so, ach ja, ich habe geschlafen?
Ich träume zeitenweise echt sehr viel und kann mich auch daran erinnern. Ich träume auch immer wieder, zur Zeit immer wieder in einer ähnlichen Welt. Und das ist auch so ein ganz stranges Gefühl. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch selber, dass du dann durch irgendeine Straße läufst und dann wie so ein Déjà-vu hast, wo die kurz dieses Gefühl vorbeischaut.
Ja.
Und das, zur Zeit habe ich das irgendwie ganz viel. Ich bin immer in so einem komischen Wald und fahre Fahrrad.
Witzig. Ja, ich hatte das in letzter Zeit auch, dass ich immer wieder das Gleiche geträumt habe. Fand ich auch total absurd. Aber ich denke mir immer nur so, ich finde das auch teilweise ein bisschen unheimlich, aber es gibt ja auch so Leute, die so Träume deuten und so. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen spooky. Da bin ich dann auch raus. Da denke ich so, nee, ich lasse den Traum einfach Traum sein.
Ja, voll. Also ich hatte durchaus auch schon Träume, die mich so morgens an was erinnert haben, die mich so aus dem Weg gegangen bin.
Oh,
ich hatte eine Zeit lang einen Job, der ganz furchtbar war. Als ich in Schweden gewohnt habe, habe ich in einem Callcenter gearbeitet. Und ich habe das halt fürs Geld gemacht. Ich hatte nichts studiert. Das war das Einzige, was ich da irgendwie gefunden habe. Aber irgendwann war es wirklich overdue. Ich musste das kündigen. Aber ich hatte noch ein bisschen zu sehr Angst wegen dem Geld. Und dann habe ich so einen Traum gehabt, wo ich mit den anderen Mitarbeitenden in einem Bus gegen eine Wand gefahren bin und ich bin aufgewacht und war so, okay, es reicht. Und dank diesem Traum habe ich dann gekündigt.
Also da war es ja eigentlich gut, dass du das da mal geträumt hast, weil da wurde ja eine Entscheidung abgenommen.
Auf jeden Fall.
Total, sollte so sein, so schlimm wie es klingt. Aber ja, darüber wollte ich jetzt auch mit dir nochmal reden. Lass uns mal kurz dein Leben recappen, denn ich habe dich tatsächlich kennengelernt, indem du in irgendeiner Lese-Playlist bei Spotify von mir drinne gelandet bist. Ich glaube mit Sleepless oder so. Und da dachte ich so, ah, das ist ja ein nicer Vibe und so. Und dann habe ich mich da ein bisschen durchgehört und dachte so, ah ja, das ist Musik, die gefällt mir ganz gut. Zu dem Zeitpunkt hast du, glaube ich, auch noch in Schweden gewohnt, beziehungsweise in Schweden Mucke gemacht. Wieso bist du nach Schweden ausgewandert damals? Hast du dir gedacht, ich mache jetzt die Scandi-Boy-Era?
Ja, ich hab mir das sehr romantisch vorgestellt, auf jeden Fall. Und habe zu der Zeit einen amerikanischen Sänger produziert und bin als DJ und Live-Act für ihn auf Tour gegangen. Und haben wir so eine Tour gemacht, die klang dann, ich habe es so in Deutschland so verkauft, dass meine Freunde und so die Leute von früher dachten so, boah, der Paul ist so cool, der ist in Schweden auf Tour. In Wirklichkeit haben wir da teilweise in Restaurants aufgelegt, wo die Leute hergekommen sind und gesagt haben, excuse me, can you turn it down, please? Also wirklich die furchtbarsten Gigs überhaupt, schlecht bezahlt. Aber ich habe da so einen Indie-Label-Typ getroffen und der meinte so, hey, du machst ja auch Mucke, ich bringe das raus. Hat mir dann ganz schlechten Vertrag untergejubelt. Aber für mich war das halt so ein Einstieg. Aber weil die Mucke halt noch nichts abgeworfen hat, habe ich mir einen Job gesucht und dann habe ich bei einem Zahlungsanbieter im Callcenter gearbeitet.
Was war deine schlimmste Callcenter-Erfahrung?
Das war so tagtäglich halt, wenn jemand anruft, so 8 Uhr morgens und brüllt dich an, weil für ihn bist du eben quasi die Person, die er erreichen kann, die dann der Arsch ist. Und ich habe sehr viel daraus gelernt, wenn ich jetzt bei der Deutschen Bahn anrufe und ich bin total pissed, dass irgendwie nichts funktioniert hat, ich weiß, die Person, die ich anrufe, hat damit nichts zu tun.
Ja.
Ich weiß, wie es sich anfühlt, da zu hocken. Deswegen bekomme ich meistens auch, was ich will, weil ich irgendwie so, ich fühle mich da sehr verbunden mit der Person dann.
Ja, man
Ja.
ist ja immer schnell am Ragen, aber man vergisst dann ja auch schnell, dass die Person hinterm Hörer da eigentlich gar nichts für kann.
Komplett,
Ja.
ja. Was ich auch jeden Tag hatte, waren fehlgelaufene Bestellungen bei Sexartikel-Shops. Und dann musste ich mit den Leuten zusammen diese Liste durchgehen. Oder
Nein.
da hat mal die Mutter angerufen und ihr Kind hatte da was bestellt. Und das Kind hat mir hat so gesagt, ja, das ist mein Name, Sie können mit meiner Mutter sprechen, hier sind die Daten. Und dann musste ich eben der Mutter sagen, was das Kind bestellt hatte. Und es waren auch die Bezeichnungen, ne? Weil die Namen von den Spielzeugen sind ja auch mal ganz funny. Aber du musst das halt immer in deiner professionellen Telefonstimme machen. Ja, ich habe hier auf der Liste dreimal Handschellen, Plüsch und ja, das war wirklich absurd.
Bist du auch froh, dass du es nicht nochmal machen musst, oder? Wo, aber
Ja,
so für
diesmal
einen
eben
Tag
nicht,
nochmal?
aber
Einen Tag Praktikum nochmal?
vielleicht so ein Praktikumstag,
Ja.
ja.
Ja, das denke ich
Ein
mir auch immer.
Nebenfit.
Ich habe früher 4 Jahre so einen Ferienjob gehabt in der Pommesbude bei uns im Dorf und beziehungsweise es ist eine Stadt. Und ich bin auch dieses Jahr wieder da gewesen und dann habe ich da auch so vorgestanden und dachte mir so, ach, einen Tag will ich das nochmal machen. Einen Tag.
Ja.
Einen Tag nochmal Currywurst, Pommes servieren, aber dann reicht's auch wieder.
Was war besonders gut an dem Job in der Pommesbude?
Also das Snacken. Wir haben die ganze Zeit
Ja.
gefühlt nur gesnackt und ich fand's auch irgendwie witzig. Also man hat sich ja so ein bisschen gefühlt wie beim Drive-In-Schalter. Und man musste irgendwie so viel gleichzeitig machen, weißt du? Höflichkeit bewahren, dann gleichzeitig im Kopf rechnen. Meine Kopfrechnen-Skills, obwohl ich einen Mathe-Fehlkurs hatte, waren exzellent nach diesen Sommermonaten.
Stark.
Ja.
Ja.
Und das war irgendwie witzig. Wir waren aber auch irgendwie alle da aus meinem Freundeskreis und deswegen war es auch nicht wie Arbeit, weißt du? Das war irgendwie witzig.
Check ich.
Ja, aber ich bräuchte das auch nicht nochmal meine ganzen Sommerferien. Also ich hatte halt gefühlt nie Ferien immer im Sommer. Aber gut.
Aber so stark.
Ja.
Das gehört dazu, diese Erfahrung zu machen.
Ja, und man wusste ja, wofür es war. Mit der Kohle bin ich dann nach Australien gegangen nach dem Abi. Also man wusste, wofür es war. Also, weil man hatte einen Ausblick. Ja, genau. Aber wenn du jetzt mal nochmal zurückguckst auf die Zeit in Schweden, ich war jetzt auch, ich glaube, meinen dritten oder zweiten Sommer in Folge im Sommer da. Was würdest du sagen, ist in Schweden besser als in Deutschland?
Die Menschen, die so Service-Leute sind, freundlicher.
Ja,
Also das war
absolut.
immer so Bahn fahren, Bus fahren, Leute sind, hey, hey, es tut mir leid, ich habe kein Ticket. Ah, dann kaufen Sie es doch einfach jetzt, es geht auch noch jetzt und es passiert natürlich. Und dann fährst du über die Grenzen ein bisschen Deutschland und dann kriegst du erstmal die volle Klatsche. Aber manchmal habe ich das dann auch vermisst, so diese, irgendwann habe ich habe das dann auch nicht mehr, also ich habe das manchmal als unehrlich wahrgenommen, weil die Leute waren so freundlich. Es ist das Gefühl so wie, hey, habt ihr keinen schlechten Tag? Und dann fährst du mal wieder so im ICE so von Karlsruhe nach Berlin und die Person, die da arbeitet, hat so heute gar keinen Bock. Aber ich bin so, ja, Mann, ich fühl dich. Danke, du bist ehrlich.
Ich finde es auch, also ich habe so generell das Gefühl, die Freundlichkeit da ist anders. Man geht schon so durch die Straßen. Also wir waren jetzt viel in Südschweden und man hat so das Gefühl, keiner ist so struck in seinem Day, sondern alle laufen so durch die Gegend und gucken einen an, lächeln kurz und gehen weiter. Und in Deutschland habe ich immer so das
Ja.
Gefühl, jeder ist so in seinem Trott. Man kann genau den Leuten absehen, wann sie abgefuckt sind. Und
Ja.
irgendwie, das Miteinander ist irgendwie anders und das Essen ist besser. Ich finde ja, das schwedische Essen
Echt?
ist super. Ja, dieses Ganze, dass da
Boah,
das
da.
Kaffee trinken und so zelebriert wird, da bin ich ja ganz großer Fan von. Aber das deutsche Abendbrot, so richtig Abendabendbrot, finde ich auch
Ja.
geil. Also es ist, ja.
Ich finde halt, dass die ausländische Küche in Deutschland so viel besser ist, weil du kannst halt so richtig libanesisch essen gehen, du kannst so
Ja, das
richtig
stimmt.
türkisch essen
Ja.
gehen und dort kriegst du immer so die schwedische
Ja,
Version
das
und
stimmt.
die ist nicht
Ja,
geil.
da hast du recht. Ja, jetzt lebst du ja in Berlin. Da ist ja
Ich
nochmal.
lebe nicht in Berlin.
Nee, nicht mit.
Ich
Nee.
lebe, nein, alle denken, ich lebe in Berlin, weil ich bin auch sehr viel dort, aber momentan lebe ich in einem kleinen Dorf in Süddeutschland.
Oh, das ist ja aber quasi dein Ursprung, oder?
Es
Pforzheim
ist
ist
quasi,
ja.
ja, es ist nicht weit weg davon, ja.
Ja.
Das ist nicht weit weg.
Weil du sagst, Berlin zum Leben nicht so geil oder zu viel einfach.
Na, ich liebe Berlin auch und ich hasse es auch. Ich glaube, so wie die meisten Menschen. Aber für mich war es jetzt in den letzten 3 Jahren sehr gut, ich habe sehr viele Gigs gespielt, ich war sehr
Ja.
viel unterwegs. Und zwischendrin einfach an einen Ort zu kommen, wie so eine Ferienwohnung,
Mega smart.
die ganz weit weg ist, auch von der Musikindustrie. Und dadurch fühlt sich's an wie so ein Doppelleben. So, ich ziehe meine Glitzerhose an und dann bin ich wieder Paul Wetz und let's go.
Ja.
Und wenn ich zu Hause bin, dann Gummistiefel an und auf den Acker.
Also bedeutet, du suchst dir auch schon irgendwie Orte zum Escapen
Auf jeden Fall, ja.
aus der
Ich
gesamten
brauche das
Industrie?
einfach für meine mentale Gesundheit.
Mhm.
Ich merke das auch, wenn ich länger in Berlin bin und ich habe ein bisschen frei, dann suche ich mir immer auf Google Maps irgendwelche Orte, die grün sind.
Krass.
Und ich brauche auf jeden Fall eine gute Dosis Natur. Ich liebe auch die Stadt. Ich liebe es auch mal irgendwie in einen Club zu gehen oder so. Aber ich bin viel mehr Mensch, der Ruhe braucht, so zum Ausgleich auf jeden Fall.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns dahin gerade wieder entwickeln. Also, dass Leute nicht mehr, ja, es fliegen immer noch viele Leute in den Urlaub, aber ich glaube, es entscheiden sich immer mehr Leute, gerade wieder Urlaub in der Natur zu machen. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, es ist gerade ganz spannend zu beobachten.
Ja, ich merke auch, ich meine, du weißt ja selber, wie es ist, wenn wir irgendwie viel in unserem Handy sind,
Ja.
was es mit unserer Aufmerksamkeit macht
Absolut.
und wie sehr es uns von dem Moment wegreißt. Aber wenn du dich jetzt mal in die Natur hockst und du beobachtest einfach mal so einen Quadratmeter Wiese und dann siehst du so, ah, okay, da ist so ein kleines Loch und da kommen so Ameisen raus und ah, what the fuck, wie lang trägt die dieses Ding? Und dann ist es voll der Film, wie gehen die über irgendwelche Hürden? Oder beobachte mal so eine Nacktschnecke, wie sie so 30 Zentimeter zurücklegt. Da hast du was dazugelernt, du bist völlig entspannt. Aber das geht natürlich auch nicht immer. Ich meine, manchmal ist es auch anstrengend, irgendwie in der Ruhe zu sein.
Ja.
Aber ich merke, wenn ich es schaffe, den Blick wieder zu haben, dann geht es mir gut. Das ist für mich auch immer so ein Barometer, so zu checken, wie steht es eigentlich gerade um meinen Verstand.
Ja, absolut. Ich kann das total gut nachvollziehen. Lass uns nochmal auf einzelne Songs in deinem Album gucken, beziehungsweise generell auf das Album. Da ist ja wirklich alles mit dabei. Also zum Beispiel immer noch mein Dauerbrenner Tanz in deiner Wohnung. Das war ja mein Song, ich glaube, most streamed Song, 23 Tatsache. Mein Freund war
Oh,
schon
war wie
richtig
schön.
genervt, weil er die ganze Zeit lief, wirklich. Aber ich finde, das ist einfach ein Brett. Wie stellt man sich so die Wohnung von Paul Wetz vor? Ich meine, du hast ja jetzt sogar quasi einen Song darüber gemacht. Welche drei Gegenstände dürfen nicht fehlen in deiner Wohnung?
Ein bunter Teppich.
Dieser klassische Vintage, rote Teppich, den alle kennen? Oder Hauptsache bunt?
Hauptsache bunt, aber ich
Mhm.
finde so einen alten Perserteppich finde ich schon gut.
Ja.
Ein Kaffee, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Presse. Also ich bin ja
Ja.
kein großer so Barista-Fan, sondern
So
ich
eine
mag so ganz
Aeropress?
simpel
Oder du meinst die,
Kaffeepulver rein.
wo man so runterdrückt?
Ja, so eine Drückerkanne.
Ach, wie heißen die denn nochmal? Aber ich weiß sofort, welche du meinst. Eine French
Das
Press.
macht so ein, eine French Press, das macht so einen
Genau.
klassischen schlechten Kaffee, liebe ich.
Ja, ja.
Und zu guter Letzt eine Gitarre.
Ja. Die kommt auch überall
Ich
mit
finde
hin,
auch,
oder?
ja, ich finde aber auch einfach, der Raum wird schöner. Wenn, es gibt ja viele Leute, die haben eine Gitarre, weil die haben mal früher Gitarrenunterricht gehabt,
Ja.
aber die steht da verstaubt in der Ecke. Finde ich super. Irgendwie der Raum fühlt sich besser an. Wie so ein Bücherregal. Fühlt sich gut an. Leute lesen nie, aber haben Bücherregal. Fühlt sich gut an.
Aber das ist auch wirklich was anderes, ob man als Hobby hat, Bücher zu kaufen oder ob man als Hobby
Ja.
hat, Bücher zu lesen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja. Ja.
Für die einen sieht es gut aus und ob man dann liest oder nicht, das ist auch mal dahingestellt. Ja, finde
So
ich
ist
sehr gut.
es.
Du hast ja auch wirklich musikalisch sehr viele unterschiedliche Stile jetzt mit reingebracht. Wir haben sehr poppige Sachen, wir haben sehr indie-mäßige Sachen, aber vielleicht auch so ein bisschen Techno. Welches Element war zuerst da?
Welches Element war zuerst da? Kommt drauf an, wo wir einsteigen auf dem Zeitstrahl. Du meinst jetzt in diesem Album?
Mhm.
Ich würde sagen, das elektronische Element.
Ja. Würde
Ja,
ja
wir
auch
kommen
Sinn
schon
ergeben,
von
ne?
der.
So vom
Ja.
Ursprung auch aus Schweden und so.
Ja, da komme ich schon her, die elektronische Mucke. Und ich habe es auch wieder kombiniert von, wo ich als Kind herkomme, das war die Gitarre. Und irgendwie so den Weg zwischen der organischen Indie-Mucke und der elektronischen Welt. Und da bewege ich mich irgendwo dazwischen.
Ja, absolut. Okay, und jetzt hast du ja aber auch Songs, wo es auch mal teilweise recht tiefgründig wird, finde ich zumindest. Zum Beispiel Blaues Haus, da wird es ja auch recht nostalgisch. wie oft bist du noch in deinem alten Zuhause? Also du hast jetzt ja gerade schon gesagt, du bist in die Nähe von Pforzheim wieder gezogen quasi oder in ein kleines Dorf. Wie wichtig ist es dir auch so, back to the roots zu gehen?
Ich finde das immer ganz verwirrend. Also das Haus, über das ich da geschrieben habe, das ist so ein Mehrfamilienhaus, mit dem ich aufgewachsen bin und wo ich ganz tolle Erinnerungen dran habe. Und meine Patentante lebt wieder dort.
Ach, verrückt.
Und ich bin letztens nach Jahren mal wieder dorthin. Und alles hat sich so klein angefühlt. Aber ich hatte noch so, da gibt es zum Beispiel so einen Lichtschalter, wenn man da lange drauf drückt. Du musst ganz lange drauf drücken und dann hörst du, wie unten im Sicherungskasten es so knackt und dann geht das Licht an. Und das sind so Kleinigkeiten, an die ich mich so als Kind, die kamen so hoch, diese Kindheitserinnerung. Mhm.
Es klingt auf jeden Fall, als sollten wir jetzt alle gemeinsam mal eintauchen in das Debütalbum von Paul Wetz. Findet ihr natürlich überall auf jeglichen Plattformen und ich freue mich, bald mal wieder mit Paul zu schnacken. Das hat mir nämlich richtig Spaß gemacht. Also, habt eine schöne Vorweihnachtszeit, genießt die ersten Türchen vom Adventskalender und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Der Delta Backstage Podcast. Eure Stars im Interview.